der Totenschädel Beethovens tatsächlich der seine? Wie identifiziert man Tote eines Flugzeugabsturzes? Wie hat die schwarze Witwe ihre Männer ins Jenseits befördert? Und was genau hat es mit den K.O.-Tropfen auf sich? Gerichtsmediziner Christian Reiter kennt sie alle, die Geheimnisse des Todes. Er sammelt Schädel, Haare, Larven, Mumien und Totenmasken. Mit Bestsellerautor Florian Klenk entdeckt er im Gespräch die Abgründe des Menschen und zeigt ihm die Überzeugungskraft der Wissenschaft. Wie? Erfahrt es selbst im Buch Überleben und Tod in der Gerichtsmedizin. Gerade erschienen bei Schollnei.
Hallo, hier ist der Henny Nachtsheim, die eine Hälfte vom Comedy-Duo Badesalz. Beruflich bedingt schaffe ich es leider nicht so oft Podcasts zu hören, wie ich das gerne würde. Deswegen habe ich mir angewöhnt, in jedem Genre mir einen rauszupicken, den ich da besonders gut finde. Und im Genre True Crime Podcast ist das eindeutig Spurenelemente mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff. Weil die beiden es schaffen, selbst das krasseste Zeug so zu verpacken, auch mit ihrem Charme und ihrer gewissen Lockerheit, dass man das gut hören kann. Und deswegen ist Spurenelemente voll mein Ding.
Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Heute beginnen wir mit der Staffel um die zerstückelte Leiche im Main. Produziert von der Edition Krimi in der Beda und Toms Media GmbH. Wir haben einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi. Können Sie uns abonnieren, uns Fragen stellen oder Anregungen hinterlassen. Es gibt auch ein Buch zum Podcast mit demselben Titel Spurenelemente mit dem großen E in der Mitte. Können Sie ein Jahr unseres Podcasts nachlesen. Mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcastpartner ist wie immer der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Fairhoff. Hallo Marcel.
Ja. Hallo Franziska, heute ein wieder besonders interessanter Fall. Für mich insofern interessant, als ich dann danach gesucht habe in unseren Archiven, gab es gleich 4 Sektionsnummern und da habe ich gedacht, okay, sind wir mehrere Verstorbene oder was ist das? Aber der Hintergrund ist natürlich ein ganz anderer, wie wir noch erfahren werden.
Oh ja, also es ist zumindest ein Fall, den ich mir als Krimi-Autorin so nicht hätte ausmalen können. Es ist wirklich.
Nee.
Ich glaube, solche Horrorszenarien, die kriege ich nicht auf die Reihe. Also, es war der 18. April 2005, als ein Spaziergänger einen Arm in der Offenbacher Schleuse im Main findet. Der Arm war wohl in Plastikfolie verpackt. Und auch an der Offenbacher Schleuse findet sich am selben Tag noch ein nackter Unterkörper in einem blauen Müllsack. Am 19. April findet man den Oberkörper in Frankfurt-Griesheim, auch im Main. Und am 30. April einen Arm im Westhafen. Der Kopf zu dem Leichnam wird am 3. Mai gefunden, ebenfalls im Westhafen, ebenfalls in Folie verpackt. Der zweite Arm wurde nie gefunden. Man hat auch aufgrund des Arms, an dem natürlich auch die Hand und die Finger waren, die Fingerabdrücke nehmen können und dadurch wurde der Leichnam identifiziert. Es handelte sich um den 45 Jahre alten Eduard W., der eine Im- und Exportfirma für Wellnessprodukte aus Osteuropa betrieb. Eduard W. war verheiratet und die Ehefrau hatte wohl einen Liebhaber. Die beiden gerieten bald in Verdacht, weil nämlich im firmeneigenen Computer des Herrn Eduard W. eine Nachricht gefunden wurde. Da stand, wenn mir jemals etwas zustoßen sollte, ist meine Frau mit ihren Freunden dafür verantwortlich.
Ist natürlich, das ist natürlich böse, ne, sowas zu hinterlassen. Ich meine,
Das ist böse und das Dumme war, also ich meine, die Polizei hat daraufhin dann tatsächlich Svetlana L. und ihren Freund, ein Ukrainer, Mikola L., festgenommen. Allerdings, und das war letzten Endes auch das Problem, hatte Eduard W. dieses Schreiben nicht an einen Anwalt geschickt. Es war wirklich nur im Computer. Und das hat dann die Staatsanwaltschaft dann auch nicht als so relevant angesehen, offenbar. Also es war dann so, dass sie 5 Monate dauernde Beweisaufnahmen und bei Gericht hat man dann festgestellt, dass alle Spuren, die DNA-Spuren, die Indizien nicht aufschlussreich genug waren. Und man hat auch natürlich noch gegen weitere Personen ermittelt, unter anderem gegen einen Jochen R. Denn er und Mikola L. waren beide auch bei dem Eduard W. in der Firma eingestellt. Und Jochen R. hat Mikola L. damals ein falsches Alibi verpasst.
Okay, ja.
Ja, die Polizei hat sogar auch noch nach weiteren Mithelfern gesucht, die dabei geholfen haben sollen, eben wie gesagt, diese Leichenteile zu entsorgen. Man hat auch 6 Objekte untersucht. Aber wie gesagt, es führte zu nichts. Die drei, Jochen R. auch, wurden angeklagt wegen gemeinschaftlich heimtückischem Mord aus niedrigen Beweggründen. Aber sie wurden letzten Endes 2006 nach 13 Monaten U-Haft freigelassen. Diese Freisprüche wurden allerdings 2007 im August wieder aufgehoben, da wurde dieser Fall nochmal aufgerollt. Aber leider war die Beweislage nicht so aussagekräftig, dass sie dieses
Ja
Mal.
gut, aber man, das ist so die Realität, ne? Wenn die Beweise nicht ausreichend oder für ausreichend erachtet werden
Ja.
und obwohl es zu einer Revision kommt, dann kann eben niemand verurteilt werden.
Ja.
Also,
Nein, es ist nur so, dass natürlich alle im Grunde dachten, die sind es, ja, und dass eben trotzdem niemand dann verurteilt wurde, ganz genau. Ja, das ist klar. Das ist natürlich, wenn die Beweislage nicht ausreichend ist, selbstverständlich, dass es dann nicht funktioniert. Aber ich meine, es sprach natürlich ganz viel dafür, schon allein auch diese Falschaussage. Es war dann auch so, dass Svetlana und ich glaube auch Jochen R. beide eine Entschädigung für die Zeit in der U-Haft bekommen haben, Mikola L. nicht, weil er eben schon von Anfang an gelogen hatte und deswegen musste er sogar auch die Anwaltskosten dann selber tragen.
Das ist ganz interessant, wann es Entschädigung gibt und wann nicht. Und dass man sagt, es ist einer Person selbst anzulasten, dass sie in diese U-Haftsituation gekommen ist und dementsprechend gibt es keine Entschädigung. Ja,
Ja.
das ist juristisch auch nochmal ein spannendes Thema. Aber ich glaube, klar ist einfach, dass hier kein, ich nenne es mal, natürlicher Tod oder kein Unfalltod vorgelegen hat, sondern die Tötung steht ja sozusagen fest. Die Frage ist nur, wer war es? Ne?
Genau, und es war auch noch klar, wie er zu Tode gekommen ist. Er ist zunächst mit Diazepam in Alkohol aufgelöst, betäubt worden und dann in einer Fechenheimer Lagerhalle fand man wohl Spuren. Da ist er gegen Gewalt gegen den Hals gestorben und erst dann hat man ihn einen Tag später, zersägt.
Zersägt. Aber eigentlich ganz interessant, dass die Frage wäre ja, was war das Ziel der Leichenzerstückelung? Ja, ich meine, da haben wir immer die Frage, es gibt ja die offensive und die defensive Leichenzerstückelung und die defensive ist eben die, um den Leichnam irgendwo transportieren zu können, möglicherweise, oder die Identifizierung zu erschweren oder bestenfalls die sogar unmöglich werden zu lassen. Also ganzer Leichnam ist relativ schwer irgendwie unbemerkt aus einem Haus oder aus einer Lagerhalle oder so zu bringen. Wenn man ihn in kleineren Portionen hat, kann man ihn vielleicht in einem Koffer, in einer Aktentasche, in einer Plastiktüte, kann man die Teile transportieren, natürlich in mehreren Schritten. Aber es fällt eben nicht so auf, ne, wenn jemand mit plötzlich so einer Riesenrolle oder einem Teppich durch die Gegend läuft. Gibt es ja auch die Fälle, wo ein Leichnam in Teppich eingerollt ist. Außerdem ist es dann auch brutal schwer. Ja, erst recht, wenn man dann noch einen Teppich dazu nimmt. Also
Oh ja.
wenn Leichnam schon 80 Kilo wiegt und noch 10 Kilo Teppich dazu kommen, dann wird es für eine Person sowieso unmöglich. Und wenn so zwei Personen mit einem langen Teppich durch die Gegend laufen, das ist schon aufsehenerregend. Und deswegen,
Allerdings, ja.
ja, aber auf der anderen Seite, also zumindest wurden ja die Leichenteile, die Abfolge, die du gerade gesagt hast, war ja doch recht eng hintereinander.
Bis auf den
Und
Kopf, ne? Der ist deutlich später dann erst gefunden worden. Ja, nee, stimmt nicht, deutlich später.
ja.
Letzte zwischen ja, 19. April und 3. Mai, richtig,
Ja,
ja.
also so Zeitraum von irgendwo 14 Tagen. Also, wenn es zumindest das Ziel des Täters, der Täter gewesen sein sollte, dass der nicht identifiziert wird, dann ist das nicht erreicht gewesen. Ja, zumindest hat es ja auch nicht lang genug gedauert. Ne? Wenn man jetzt die Leichenteile irgendwo im Wasser entsorgt, vielleicht denkt man ja auch, die kommen dann so schnell nicht hoch oder zersetzen sich oder so. Also das finde ich eigentlich so ganz spannend. Was war der Sinn dieser Leichenzerstückelung? Ja, und letztlich die waren der Zustand wohl des Leichnams, da will ich nächstes Mal drüber sprechen, oder der Leichenteile war halt noch sehr gut, ja.
Ja, und man muss den Finger gar nicht aufbereiten wahrscheinlich, ne? Das hat noch so funktioniert, dass man da die Abdrücke nahm. Aber das wirst du nächstes Mal
Genau,
sagen.
das
Ja.
kann man dann von ausgehen. Und ich meine, wir haben andere Fälle, wo ganz gezielt solche Identifizierungspunkte wie Fingerkuppen oder möglicherweise spezielle Hautveränderungen, Muttermale, Tätowierungen, wo die zerstört werden, ja, um die Identifizierung zu erschweren.
Ja.
Und das ist hier wohl auch alles nicht der Fall gewesen.
Ja.
Also deswegen, was die Motivation jetzt des Zerstückelns betrifft, kann es fast nur dieses,
Bessere transportieren
genau,
gewesen.
die Transportmöglichkeit sein.
Ja, also das war jetzt alles, was ich auch dazu rausfinden konnte. Und
Die Verhandlung wurde zweimal dann
zweimal,
durchgeführt,
genau,
ne? Wurde
also
zweimal
die,
durchgeführt
genau.
nach der Revision, und dann nach der zweiten Verhandlung wurden die dann freigesprochen, ne? Wenn ich
Richtig,
das richtig sehe. Okay.
richtig, genau.
Und ist
Und
danach noch mal irgendwie weiter ermittelt worden, oder ist das so ein Fall, wo man gesagt hat, ja, andere als die drei können es eigentlich nicht gewesen sein? Also der Täter muss aus diesem Kreis kommen, aber zu einer Verurteilung reicht es nicht.
richtig, so ist es wohl gewesen. Es ist meines Wissens danach nichts mehr passiert. Also zumindest war das nicht öffentlich, wenn. Genau, und da stand dann nur, wie sehr die sich dann um den Hals gefallen sind, als dieses zweite Urteil dann auch gesprochen war und sie dann freigekommen sind. Ja, also mehr habe ich dann da, wie
Gut,
gesagt, nicht mehr erfahren.
das ist ja jetzt nichts irgendwie Spezifisches. Ich
Ja.
glaube, das würde jedem so gehen,
Ja.
dass er sich darüber freut, egal ob er in Wirklichkeit schuldig ist oder nicht.
Ja,
Das ist
natürlich.
nichts Außergewöhnliches. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die Ermittlungen schon noch weitergegangen sind oder auch noch in andere Richtung vorher gegangen sind, vielleicht danach noch in andere Richtung. Aber es offenbar nichts mehr gegeben hat, wo man dann eine Anklage hätte erheben können. Ja. Ich meine, es ist ja so ähnlich wie bei unserem allerersten Fall bei der Frau Nitribet, ja, wo es ja auch einen Tatverdächtigen gab und wo viele bis heute glauben, dass er das war, aber es hat eben nie
Nicht dazu.
für eine Verurteilung gereicht.
Ja,
Ja.
ja.
Und insofern bleibt es oder bleibt der Fall bis heute ungelöst von Nitribet und möglicherweise dieser Fall von Herrn W. ebenfalls, ne? Und ich finde das immer
Ja.
schwierig, dann halt diese, natürlich klar, diese Neutralität zu behalten. Ist einfach so, jemand ist nach dem deutschen Strafrecht freigesprochen, weil die Beweise eben nicht gereicht haben, ihn zu verurteilen. Und ja, da muss man das eben so akzeptieren. Und für mich ist immer der Satz, den ich ab und zu mal sage: Wenn jemand freigesprochen wird in so einem Verfahren, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Und die erste ist, er war es wirklich nicht. Oder die zweite, er hat einfach Glück gehabt. Und klar, das zu akzeptieren, das fällt oftmals schwer, gerade wenn man selbst persönlich oder auch durch die öffentliche Meinung getriggert, denkt, der war es ja. Wer soll es sonst gewesen sein? Ja.
Ja, genau. Und das ist so ein bisschen natürlich meins, dass ich dann so diese Ungerechtigkeit sehe und denke, boah, die ist jetzt damit durchgekommen. Ja, es hieß nämlich, die haben ihn deswegen loswerden wollen, weil er zum einen ihre Beziehung gestört hat und zum anderen, weil sie die Firma übernehmen wollten. Ja, und wenn man dann sieht, dass sie dann damit durchgekommen sind und sich aber sagt, na, es spricht doch eigentlich alles total dafür, aber es ist natürlich richtig. Wenn man es nicht beweisen kann, dann ist es eben so. Und zum Schluss hieß es sogar, man kann auch nicht mal mit Sicherheit sagen, dass sie überhaupt daran beteiligt waren in irgendeiner Form, ja.
Eben, ja, also das, meine, das muss man dann akzeptieren, ja,
Ja.
das ist so im Strafrecht, das ist vom Gerechtigkeitsgefühl, ja, oftmals schwer akzeptieren vielleicht
Nachzuvollziehen.
oder nachzuvollziehen, vielleicht eher akzeptieren fällt noch ein bisschen schwerer, aber ja, schlimmer wäre es vielleicht oder das sind ja die Fälle, die man dann immer wieder aus den USA hört. Die Justizirrtümer, wo dann Jahrzehnte später Menschen entlassen werden. Und das ist natürlich, ja, für den Einzelnen auf jeden Fall schlimmer, für die Gesellschaft eigentlich auch. Und genau das versucht man zu verhindern, dass jemand eben fälschlicherweise im Gefängnis sitzt. Ja, weiß man,
Aber
was aus der Firma geworden ist und aus den drei Personen, hat man da irgendwie was noch von gehört später?
nein, leider nicht. Also zumindest ist mir das nicht bewusst und ich habe wirklich überall rumgeforscht oder zu forschen versucht, aber da habe ich nichts drüber rausgefunden. Die sind ja im Allgemeinen, vielleicht sind die auch hier ganz weggezogen oder so. Das kann ja alles sein. Was aus der Firma geworden ist, weiß ich auch nicht, wer die nun übernommen hat. Aber nun ist es ja so, Mord verjährt ja nie. Also wenn es da irgendwann noch mal Hinweise gibt, dann wird es ja vielleicht doch noch mal wieder aufgerollt, das Ganze.
Könnte dann noch mal aufgerollt werden, ja, wenn, aber dafür glaube ich, sind die Hürden doch relativ hoch, na, wenn ich das richtig sehe. Aber das wird uns ja möglicherweise im dritten Teil dann noch eine Juristin ein bisschen näher bringen. Da werden wir über diese Thematik noch mal sprechen, denke
Ja, und das wäre mir zumindest auch sehr
ich.
recht, um meinem Gefühl für Gerechtigkeit entgegenzukommen, sozusagen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich schon auf die zweite Folge. Da wird der Professor Verhoff uns dann genaue Details über den Leichen oder die Leichenteile, den Fund
Naja, also
deutlich machen.
genau, die letztlich vier Sektionsfälle, die sich daraus
Wahnsinn.
ergeben haben.
Ja.
Ja, weil das natürlich einfach eine pragmatische Lösung ist und ganze Leichen bekommen eine Nummer sozusagen, wenn die hereinkommen und einzelne Leichenteile auch erstmal, weil die müssen ja irgendwie intern registriert werden und ja, unverwechselbar sozusagen bezeichnet werden. Und so kann es eben passieren, dass Überreste von einem demselben Menschen mehrere Nummern bekommen, weil sie einfach ja unabhängig voneinander hereinkommen und man natürlich erstmal nicht weiß, gehört das Teil in Anführungszeichen wirklich zu dem, was wir schon haben, oder kommt da noch was anderes? Und dann zu sagen, jetzt vergeben wir mal eine Nummer und warten mal, ob noch was dazukommt. Ja, so einfach ist es eben nicht. Und ja, aber das wird dann das Thema in der nächsten Folge werden.
Auf jeden Fall. Bis dahin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine schöne Zeit.
Alles
Tschüss.
Gute, tschüss.